Eine Emotion wird mit einer bestimmten Geste verknüpft und wiederholt man künftig die Bewegung, wird dadurch die verankerte Emotion abgerufen. Ne? Im Falle von Nadal, totale Konzentration.
Da ist die Konzentration vorher ja auch ein wichtiges Ding. Und bei jedem kleinen Vortrag, auch nur vor 6 Leuten, das kann ja auch schon stressig sein, glaube ich, kann einem sowas helfen, wie diese Technik.
Ich habe jetzt 2 Minuten Zeit, mich in diesen Tunnel zu begeben und ich muss jetzt gleich abliefern. Und wenn ich dann mir einmal zwischen den Hosenbeinen irgendwie die Hose rauszubbeln kann und dreimal mein Ohrläppchen kneife und bin dann voll fokussiert, das ist ja überragend. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und hier eine Anleitung mitgebracht, die ich dazu im Netz gefunden habe, damit wir zukünftig alle ankern können.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 96 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Yes, yes, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, sie ist ein bisschen heiser. Woran liegt das? Ich komme gerade aus Paris, konkret von den French Open. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt, wenngleich ich ehrlicherweise lange nicht wusste, dass es ein lang gehegter Traum von mir ist. Aber mir wurde tatsächlich in den letzten Monaten klar, du musst mal zu einem Grand Slam im Tennis. Ich mag das so, einfach so diese Once-in-a-Lifetime-Momente. Ich war beim Ryder Cup, beim Golf und irgendwie bei Rihanna in Brooklyn und bei Drake in Paris und einfach so Meilenstein-Events, von denen man antizipiert, dass man irgendwann noch darüber spricht. Das wird bestimmt ein Event, wo ich mit 50 noch drüber spreche. Und genauso habe ich mir das bei dem French Open eingeredet und es wurde wahr. Wir hatten ein bisschen Pech bei den Spielpaarungen, denn die werden ja, also die sind ja nicht planbar. Ne? Du kaufst halt Tickets für Runde 3 und dann guckst du halt, wer spielt. Und es gibt auf dem Gelände 14 Plätze und wir haben natürlich einen Platz am Center Court gekauft, aber auch da wird nicht immer nur nach Leistung platziert. Denn die Franzosen wären nicht die Franzosen, wenn sie nicht die Franzosen auf den Center Court packen.
Macht Sinn für alle
außer euch. Man denkt sich dann, Dicker, auf den anderen Plätzen sind richtig gute Spieler und ich muss mir hier einen Franzosen nach dem anderen ansehen. Nichtsdestotrotz, es war wirklich toll. Wir hatten super Wetter, es war super Stimmung. Ich war noch nie bei einem Profi-Tennis-Turnier, so richtig deichkindmäßig, aber es war wirklich toll. Sehr inspirierend.
Ich habe noch mindestens eine Frage dazu.
Bitte, let's go.
Warum bist du heiser?
Warum bin ich heiser?
Tennis, schreit man da rum?
Man schreit da rum, es ist total irre. Man macht Laola, man schreit rum, man feuert an, es gibt Gesänge, total irre. Also wirklich, nicht Fußball, also da war keiner mit einem Bengalo und ist auch keiner über den Zaun geklettert. Aber da ist viel mehr los, als man denkt. Und die Menschen da, also es ist auch überhaupt nicht Lacoste, Polohemd, Hut und wir sitzen hier und klatschen so ein bisschen, sondern nee, ich weiß nicht, ob es an dem French Open lag, wahrscheinlich ist es in Wimbledon anders, aber in Frankreich war richtig irgendwie mit Bier auf der Bank und irgendwie die Junggesellenabschiede, das nicht, aber auch so richtige Männertruppen da irgendwie reinmarschiert mit T-Shirts und Nationalflaggen natürlich auch ganz viel, also es war eine tolle Erfahrung.
Ist so, ja, da jeder Sport ist auch anders und gleichzeitig ist es ähnlich. Ich war mal bei DTM vor 1000 Jahren, das ist dann wahrscheinlich auch so, ne? Man weiß vorher null, worauf man sich genau einlässt und dann ist auch ein bisschen anders, aber irgendwie flashig und man hat's mal gemacht. Die Once in a Lifetime Experience.
Okay. Voll.
Okay, also halten wir schon mal fest, erste Learnings. Tennis ist weit weniger nur eloquentes Rumsitzen im Lacoste-Shirt.
Genau.
Sondern da wird auch ein bisschen abgegangen.
Genau.
Da wird auch ein bisschen rumgegrölt.
Eine Parallele zum Golfen, da wird ja auch immer angenommen, da sind alle immer nur Etepetete und am Klatschen und Polohemd und ruhig. Ist ja auch überhaupt gar nicht der Fall. Ich war damals beim Ryder Cup und da ging's sowas von ab. Unfassbar. Also viele Vorurteile, die widerlegt werden können, wenn man sich drauf einlässt, so auch im Tennis. Also Empfehlung an dieser Stelle, fahrt alle nach Paris zu dem French Open, immer wieder jedes Jahr im Mai, Juni, richtig gut. Aber darüber wollte ich heute nicht sprechen.
Das war
nur Inspiration.
Emotionale Intro.
Genau, das emotionale Intro, was bei mir immer dazugehört. Wir sprechen heute über Rafael Nadal, den habe ich tatsächlich verpasst. Er hat gestern Abend gespielt und wir waren vorgestern da. Rafael Nadal, für die, die sich nicht so häufig mit Tennis beschäftigen wie ich, ist aktuell der erfolgreichste Spieler ever, zumindest gemessen an Grand Slams. Ich weiß nicht, ob dir der Grand Slam was sagt. Es gibt 4 Grand Slam Turniere im Jahr. US Open, Australian Open, Wimbledon und French Open. Das sind die 4 wichtigsten Turniere. Und er hat 21 Mal einen dieser Grand Slams gewonnen tatsächlich und führt damit die Rekordliste vor Roger Federer und Novak Djokovic, die jeweils auf 20 Titel kommen. Er hat 13 Mal die French Open gewonnen, völlig irre. Viermal die US Open, zweimal Wimbledon und zweimal die Australian Open und heißt nicht umsonst der Sandplatzkönig, denn die French Open werden natürlich auf Sand gespielt, beziehungsweise auf Asche. Und im Tennis ist es so, dass der Belag wahnsinnig entscheidend dafür ist, wie gut du performst. Also es gibt die Sandplatzspezialisten, dann gibt es die Rasenspezialisten, die Hartplatzspezialisten und er ist, wie gesagt, der Sandplatzkönig. Und ich habe mich ein wenig mit Rafael Nadal beschäftigt, mir vieles über ihn durchgelesen, gestern Abend auch nochmal ein spannendes Match von ihm gesehen, 5 Sätze am Ende knapp gewonnen, um zu gucken, was kann ich denn von Rafael Nadal lernen oder mitnehmen und hier heute teilen. Und tatsächlich habe ich etwas gefunden. Aber bevor wir darauf kommen, noch ein Mini-Ausflug in die Geschichte von Rafael Nadal. Denn der fällt immer wieder durch seine Fußballskills auf. Total irre, wenn man in Instagram einmal in dieses Rabbit Hole Rafael Nadal kommt, da sieht man die ganze Zeit Videos, wie er auf unfassbare Art und Weise einen Tennisball hochhält, zur Seite kickt und Moves macht. Völlig irre. Und dann habe ich ihn auch noch beim Champions-League-Finale auf der Tribüne gesehen und habe mich da auch so ein bisschen eingelesen. Und tatsächlich hat er jahrelang sehr erfolgreich Fußball gespielt, war linker Stürmer auf Mallorca, also er ist auf Mallorca groß geworden, konkret in Monaco, war da im örtlichen Fußballverein und alles sah danach aus, als wird er ein Überfußballstar. Also er war wirklich krass talentiert, diverse Wettbewerbe, Turniere gewonnen, dies, das. Aber er hat sich dann letztendlich für Tennis entschieden. Wie wir alle wissen, auch da nicht ganz unerfolgreich. Und er ist eben leidenschaftlicher Real Madrid-Fan, das vielleicht noch als Ergänzung. Klar, Spanier aus Mallorca, der früher Fußball gespielt hat, liegt nahe, dass er Real Madrid-Fan ist. Oder Barca, gibt ja eigentlich da nur diese beiden Alternativen. Also er hat mit 4 Jahren angefangen, Tennis zu spielen in einer kleinen Gruppe von seinem Onkel Toni. Toni war letztendlich auch der große Mentor. Der hat ihn wie alle anderen großen Stars, von denen man so hört, Tiger Woods war ja der Vater. Ich habe gerade einen Spielfilm gesehen über Serena und Venus Williams, war ja auch Oscar prämiert, King Richard. Richard Williams, der Vater von Venus und Serena,
gibt es einen Kinofilm drüber. Okay, jetzt habe ich. Der Vater war immer der Mentor.
Genau, also bei Tiger und bei Venus und Serena war es der Vater, aber häufig ist es ja so, dass irgendwo in diesen Erfolgsgeschichten.
Steffi Graf hatten wir schon mal bei Learnings vor.
Graf, Michael Schumacher, Michael Jordan weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber irgendwer in der Familie war ja immer total durchgeknallt und hat den oder diejenige mit 2 auf den Platz gestellt und gesagt, so, du wirst Superstar. Klar, von den 99 Millionen Menschen, denen das auch passiert ist und die wir heute nicht kennen, sprechen wir nicht, sondern wir reden immer nur von den 17, bei denen es dann geklappt hat. Egal, auf jeden Fall war es bei Rafa der Onkel Toni und der war extrem streng. Rückblickend war das aber wohl auch ein Erfolgsgeheimnis. Also man sagt, das intensive und strenge Training sowie die mentale Ausbildung, gepaart eben mit dem Talent von Rafael Nadal, haben ihn dann eben in Summe zu einem der größten Tennisspieler der Welt werden lassen. Auch da wieder, wir haben es glaube ich letzte Folge besprochen, ne? Charakter schlägt Skill. Auch hier wieder, das eine ist Talent und Skill und das andere dann letztendlich dieses intensive Training und die mentale Ausbildung von Nadal. Und Nadal, auch das nochmal ergänzend dazu, gilt wie Federer als besonders nervenstark und besitzt ein außergewöhnlich ausgeprägtes Antizipationsvermögen. Ja, fragt man sich erstmal, was soll ich damit machen? Aber gerade im Tennis ist es super wichtig.
Wissen, wo der Ball hinkommt.
Wissen, wo der Ball hinkommt, noch bevor der andere schlägt. Also er kennt einfach anhand der Bewegung und Körperhaltung und ne, noch vor dem Schlag, wo geht der nächste Ball hin? Und das hilft dir natürlich eine ganze Menge. Und das alles macht ihn eben zu diesem außergewöhnlichen Tennisspieler. Aber eine Sache, die fällt bei Rafael Nadal besonders auf und über die möchte ich heute mit dir sprechen, das sind seine Ticks. Denn die machen einen wirklich wahnsinnig. Man hat beim Tennis, wenn man aufschlägt, ja immer nur 25 Sekunden Zeit aufzuschlagen. Und er schöpft diese 25 Sekunden einfach full mit Ticks aus. Musst du dir mal angucken, wenn du es so nicht präsent hast oder vielleicht noch nie gesehen hast. Er hat eine gewisse Abfolge, wie er Dinge macht. Also er zupft sich erstmal hinten an der Hose. Also so wirklich so zwischen dem Schritt, als hätte er gerade die Hose im Schritt hängen. Da zupft er sich dran. Dann zupft er sich an seinem Hemd. Dann geht er mit seinem Schweißband in 2 unterschiedliche Richtungen an seinem Gesicht vorbei. Dann kneift er sich das linke Ohr, dann kneift er sich das rechte Ohr und macht einfach die ganze Zeit diese Moves, bevor er dann tatsächlich aufschlägt. So, also völlig irre. Dazu kommt, dass er immer auf die gleiche Art und Weise das Handtuch über die Werbebande hängt, also wirklich, ne, da wird der Winkel korrekt ausgerichtet, das muss immer stimmen. Und in den Breaks zwischen den Aufschlagspielen hat er immer 2 Wasserflaschen. Eine kalt, eine lauwarm. Er nimmt immer jeweils einen Schluck von der jeweiligen Flasche, also einen Schluck kalt, einen Schluck lauwarm Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, muss das aufgedruckte Logo auf der Flasche immer in Richtung seiner aktuellen Spielseite zeigen. Also Handtuch immer akkurat gefaltet, dann diese 27 wilden Moves vor dem Aufschlag. Kalter Schluck, lauwarmer Schluck und dann eben draufgedrucktes Logo in die Richtung seiner aktuellen Spielseite. So, habe ich jetzt erstmal als total nervige Ticks abgestempelt und es gibt ja Menschen mit diesen nervigen Ticks. Also ne, Ronaldo sitzt zum Beispiel im Bus immer ganz hinten, habe ich jetzt auch irgendwie neu gelernt. Dann gibt es Menschen, die, wenn sie über den Bürgersteig gehen, nicht auf die Linien treten und so Monk-mäßig. Aber tatsächlich ist es bei ihm nicht nur ein Tick, sondern tatsächlich auch ein Trick. Denn das Ganze nennt sich Ankern. Ja, habe ich so auch noch nicht irgendwie verortet. Also Ankern nennt man die Fokussierung und Aktivierung durch rituelle Bewegungsmuster in der Neurolinguistik. So, ne, um dem Niveau hier mal wieder nach oben zu verhelfen. Also eine Emotion wird mit einer bestimmten Geste verknüpft. Und wiederholt man künftig die Bewegung, wird dadurch die verankerte Emotion abgerufen. Ja, im Falle von Nadal, totale Konzentration. Und in einem Interview sagte er einmal, er wisse weder, wann er damit angefangen habe, noch wann er damit aufhören werde. Aber es hilft ihm extrem. So, das heißt, er hat einmal einen gewissen Gemütszustand, in dem Fall die totale Konzentration auf das, was jetzt passiert, irgendwie wahrscheinlich in seinem Fall unbewusst geankert mit diesen Ticks. So, dazu gehört jetzt nicht das Handtuch. Dazu gehört auch nicht die Nummer mit den Flaschen, also das ist dann eher so Tick, Aberglaube, tralala. Aber das, was er macht mit Zupfen links, rechts, es geht nicht mehr ohne, weil damit versetzt er sich im Prinzip in die Lage, jetzt voll konzentriert Tennis zu spielen und schaltet alles, was um ihn herum passiert, eben aus. Und das fand ich wiederum total spannend, dass man sich so ein zusätzliches Tool in den Werkzeugkoffer legen kann, weil ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ne? Weil man hat ja irgendwie mal gute Tage, mal schlechte Tage, mal ist man konzentriert, mal weniger konzentriert. Und wenn man es wirklich schaffen kann, sich auf Knopfdruck mehr oder weniger in einen gewissen Modus zu versetzen, kurz vor einem Pitch, kurz vor, weiß ich nicht, einem Personalgespräch, kurz vor irgendwas, aber wenn man einfach, ich habe jetzt 2 Minuten Zeit, mich in diesen Tunnel zu begeben und ich muss jetzt gleich abliefern und wenn ich dann mir einmal zwischen den Hosenbeinen irgendwie die Hose rauszubbeln kann und dreimal mein Ohrläppchen kneife und bin dann voll fokussiert, das ist ja überragend.
Ja.
Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und hier eine Anleitung mitgebracht, die ich dazu im Netz gefunden habe, damit wir zukünftig alle ankern können. Bist du bereit?
Ich bin voll bereit, ich schreibe mit.
Also, Frage Nummer 1, also es sind 4 Schritte. Schritt Nummer 1, Frage Nummer 1, was wollen Sie erreichen? Ja, macht natürlich Sinn. Also vor dem eigentlichen Setzen eines Ankers für ein bestimmtes, erwünschtes Gefühl sollte man sich über den Zustand klar werden, den man erreichen möchte. Also man sollte sich genau überlegen, wie man sich in einer bestimmten Situation oder während eines bestimmten Erlebnisses fühlen möchte. So, ich gucke in deine Richtung. Ich hoffe, du hast schon eine Idee dessen, wie du dich fühlen möchtest, weil wir werden ja jetzt hier live in diesem Podcast einmal ankern.
Aha.
Der geankerte Tobias Kargol. Also einmal eine Situation, einmal ein Gemütszustand für dich definieren, wie du dich fühlen möchtest. Dann Schritt 2. Du musst dich an einen ähnlichen Zustand erinnern. Versuchen Sie sich an eine vergleichbare Situation zu erinnern, in der Sie ein ähnliches, sicheres, geistreiches oder humorvolles Lebensgefühl hattest. Also die Emotion, die du im Prinzip haben möchtest, die musst du irgendwann in deinem Leben schon mal gehabt haben und dich im Prinzip in diese Situation zurückversetzen und dir vorstellen, wie das damals war. Wichtig, hierbei muss es sich nicht um eine exakte Kombination an Gefühlen handeln. Es reicht bereits aus, wenn die Erinnerung ihnen ein annähernd ähnliches Grundgefühl gibt. Die Situation kann eine völlig andere sein. Auch der Zusammenhang, in dem es sich abgespielt hat, ist erstmal völlig belanglos. So, Schritt 3, den Zustand mit allen Sinnen durchleben. Also der nächste Schritt ist es nun, diesen positiven Zustand aus ihrer Erinnerung mit allen Sinnen, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken und inneren Eindrücken zu durchleben. Also erleben Sie hierbei alle positiven Bilder, Klänge, körperliche und geschmackliche Empfindungen sowie Gerüche, die im Zusammenhang mit dieser Erinnerung stehen. Versuchen Sie, all die vergangenen Eindrücke dieser positiven Erfahrung so intensiv wie möglich auszuleben. Also, wie will ich mich fühlen? Wann habe ich mich so schon mal gefühlt? Mir dann die Zeit nehmen und das einmal komplett zu durchleben. wahrscheinlich mit geschlossenen Augen wäre jetzt so mein Vorgehen, ohne dass es hier steht in der Anleitung. Und dann, Schritt 4, wird der Anker gesetzt. Ja, also nachdem sie alle oben beschriebenen Schritte durchgeführt haben, folgt letztlich das eigentliche Ankern. Bei der höchstmöglichen Gefühlsintensität im Durchleben der positiven Erinnerung führen sie einfach eine bestimmte Bewegung aus. Hierbei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am besten funktionieren Handbewegungen als Körperanker für die gewünschten Gefühle. Wenn Sie das nächste Mal in einer bestimmten Situation sind, müssen Sie lediglich diesen Anker aktivieren, zum Beispiel Fingerschnippen, um dieselben Gefühle zu empfinden, wie Sie sich in den Schritten 1 bis 3 erwünscht und durchlebt haben. Wahnsinn, oder?
Ja, spannend.
Also es ist für mich so ein ähnliches Phänomen wie Hypnose. Also ich bin ja auch so ein Hypnose-Skeptiker, ja. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Ja, wenn dann Leute plötzlich irgendwie, da kommt einer vorbei, macht Schnipp und die Leute pennen oder sind hypnotisiert, kann ich ja nicht glauben, ist für mich auch irgendwie dunkle Magie oder so, bis ich es dann hoffentlich irgendwann auch mal selber erlebe. Wahrscheinlich irgendwie in so einem Robinson-Club irgendwann mal mittwochs um 19 Uhr. Hier kommt der Hypnose-Guru vorbei, um die ganzen Urlauber zu entertainen. Nee, Spaß beiseite, aber das klingt erstmal unglaublich, aber muss ja was dran sein, weil wie gesagt, Nadal.
Ist NLP, ja?
Bitte?
Ist das NLP dann, weil du vorhin von
Neurolinguistische Programmierung, ja, es kommt aus der gleichen Ecke, also Neurolinguistik, so war es hier geschrieben und das ist letztendlich wohl auch das, was Rafael Nadal tut, wenn auch unbewusst, also er hat sich nie irgendwann überlegt, das sind jetzt meine 9 Schritte für totale Konzentration, aber es hat sich einfach eingebürgert, dass er zusammen mit diesem Ritual in diesen Zustand versetzt wird und dann halt eben total fokussiert ist und das wiederum, ich glaube auch nicht, dass es mit einmal funktioniert, also wenn wir beide uns jetzt hier in die Ecke setzen, einmal das alles durchleben und mit dem Finger schnipsen, wird das wohl nicht funktionieren, aber wenn man das vielleicht 3-4 Mal die Woche trainiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was mit einem macht.
Ich finde es auch plausibel, weil es also jetzt erstmal das, was du erzählt hast von Nadal, in einer nicht ganz so exzentrischen Version machen das ja sehr viele Sportler. Mhm. Vielleicht auch jeder von uns, vielleicht findet jeder irgendwo was, aber wenn du jetzt an Ronaldo beispielsweise beim Freistoß denkst oder vielleicht irgendwelche Elfmeterschützen beim Fußball oder am Basketballspieler beim Freiburg.
Die Schritte von Ronaldo, ne, wie er
so
zurückgeht.
Genau, die haben ja auch ihre Rituale, die verändern sich vielleicht über eine Karriere auch mal, aber die gehen so und so viele Schritte, die laufen von links oder rechts an und dann stellt er sich noch immer breitbeinig hin oder weißt du, wir werden auch so Sachen haben. Da gibt es bestimmt auch welche, wo einem auffallen könnte, dass die sich immer erst links und dann rechts am T-Shirt rumzuppeln, bevor die irgendwie anlaufen oder so. Ne? Ja. Und ich glaube auch, alleine, dass sowas vielleicht was bringen könnte, also Routine hilft, weil du willst ja eine gewisse Sicherheit haben. Du hast jetzt eine Drucksituation. Du schießt jetzt vor einem Stadion mit 70.000 Fans gleich irgendwie den Freistoß und willst
in den 89.
Genau. So, und ich glaube auch, dadurch, dass du dich auf diese eingeübten Belanglosigkeiten konzentrierst, bist du vielleicht nicht abgelenkt von was anderem. Denn schlecht wäre, sich jetzt beispielsweise mit dem Gesichtsausdruck von dem Typen, von dem Fan hinterm Tor irgendwie auseinanderzusetzen.
Ja, ja.
Oder mit dem Balljungen, der irgendwie blöd durch die Gegend winkt.
Ja,
oder dem Gegenspieler oder dem Torwart, der dich ablenken will. Oder was auch immer das alles halt eben beim Tennis äquivalent ist. Mhm. Und du kommst dann ja in so einen Tunnel. Dadurch, dass du dich, ne, da musst dich dran denken, als du meintest, der achtet da drauf, wie ist das Logo ausgerichtet, wo hängt das Handtuch und so weiter. Dadurch, dass er sich mit diesem ganzen Schwachsinn beschäftigt, beschäftigt er sich nicht mit anderen Sachen. Und das ist wahrscheinlich gut. Mhm. Und er fühlt sich irgendwie sicher und so, weil man will ja nicht aus dem Konzept gebracht werden. Und ich musste sonst bei den ganzen Sachen daran denken, dass wir beide ja vor kurzem die Ehre hatten, auf der OMR sprechen zu dürfen. Und da hat man ja auch so eine Situation, wo man weiß, ich gehe hier gleich raus und da sind irgendwie ein paar tausend Leute und na, dann will ich da irgendwas vortragen und irgendwas rüberbringen. Vielleicht hält man auch mal Vorträge, wo man schon sehr viel Skript im Kopf hat oder so, dass irgendwie man den Druck hat, das nicht vergessen zu wollen oder nicht, dass der dass man irgendwie so einen Hänger zwischendurch hat und nicht mal weiß, wie man jetzt weiterreden wollte und so weiter. Da ist die Konzentration vorher ja auch ein wichtiges Ding. Und bei jedem kleinen Vortrag, auch nur vor 6 Leuten, das kann ja auch schon stressig sein, glaube ich, kann einem sowas helfen, wie diese Technik vielleicht.
Und ich finde eben spannend, und tatsächlich ist mir das erst bei der Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, dass es, ich hätte jetzt gesagt, inhaltlich Sinn macht, aber das trifft es nicht ganz, aber es macht einfach Sinn, das zu machen und es ist kein Aberglaube oder ein Tick, weil das, das waren so die Schubladen, in denen ich das vorher eingeordnet habe, ne? Oder Show, Ronaldo macht Show, der geht immer diese 3 Schritte zurück und dann macht er den so, aber tatsächlich bringt er sich gerade in diesen Tunnel.
Ja, genau, so, das ist der Tunnel.
Und ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden und vielleicht das Ganze auch mal ganz bewusst angehen. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt ja die eine oder der andere gerade zu Hause und denkt sich, das probiere ich mal aus. Ich werde es definitiv tun. Ich weiß noch nicht, mit welchem Gemütszustand. Vielleicht ist es tatsächlich auch Konzentration, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt einfach mal von 0 auf 100 konzentriert arbeiten. Vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht boxe ich dreimal in die Luft. Und alle gespannt. Um mich herum wissen, okay, er hat wieder in die Luft geboxt.
Wir sitzen ab jetzt Office gegenüber. Ich werde darauf achten, wann du anfängst, an deinen Ohrläppchen komisch rumzuzwirbeln. Genau. Aber ich finde auch so auch den zweiten Punkt mit NLP dabei. Ich würde das tatsächlich am ehesten auch für solche Vortragssituationen oder sowas dann nutzen. Und da kann man sich ja einmal schon vorstellen, selbst wenn du das nicht wöchentlich machst, versuch doch mal eine Routine zu entwickeln. Weil das machst du dir bestimmt leichter, wenn du plötzlich vor 12.000 Leuten irgendwie stehst und den Text nicht vergessen willst.
Ja.
Und dann NLP-mäßig noch einen draufsetzen. Wenn du dann so einen Vortrag gehalten hast und der lief erfolgreich und du erinnerst dich dann vielleicht zurück an das positive Gefühl, was du danach hast. Danach ist man ja irgendwie so stoked, wie der Surfer sagt, so, ne? So ein bisschen euphorisiert, hat noch Adrenalin im Körper, ist gleichzeitig happy und erleichtert, dass das gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Wenn du so ein Best Case einmal nimmst und dich da immer wieder dran erinnerst und das dann connectest in deinem Kopf halt irgendwie mit dreimal an der Augenbraue fassen und versuchst das dann wiederzuholen in diesen Situationen, könnte ja funktionieren.
Mega. Also, wir probieren das aus.
Ja.
Wir hoffen, ihr da draußen auch. Als Learning möchte ich gerne noch festhalten, mach es wie Nadal und nutze Anker, um auf Knopfdruck das optimale Leistungsniveau abzurufen. Wenngleich Letzteres natürlich jedem selber überlassen ist, ob wir hier über optimales Leistungsniveau sprechen oder Konzentration oder Freude oder. Aber nutzt Anker und nutzt alle Tools, die euch zur Verfügung stehen, denn es kann helfen. Am Ende, ne, die kleinen Puzzleteile helfen einem auch, das Bild zu vervollständigen und das Maximum aus seinem Können und Talent und seiner Ambition zu machen.
Und zweites Learning, geh zu den French Open.
Geh unbedingt zu den French Open und genießt es. Immer wieder im Mai und Juni. Wenn ihr Fragen habt,
Sixpack Bier,
schreibt mir.
Ja. Genau. Und Halsbonbons mit mir.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Links und Further Readings wie immer in den Shownotes und ansonsten hören wir uns wieder, wenn es am kommenden Mittwoch heißt, Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
So sieht's aus. Dank dir, dank euch. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao. Tschüss.